Tja, vor uns liegt ein neues Jahr mit einer neuen Jahreslosung aus Markus 9. Wir haben sie eben schon gehört. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als ich den Satz das erste Mal losgelöst vom inhaltlichen Zusammenhang gelesen habe, da habe ich gedacht, was für ein Paradoxon. Wie kann man denn gleichzeitig glauben und nicht glauben? Und ich weiß, dass der ein oder andere ähnlich fragt. Deshalb möchte ich zu Beginn mal den ganzen Zusammenhang lesen, aus Markus 9, die Verse 14 bis 29. Das ist eine Sache, die wir alle kennen, aber ich lese sie nochmal vor. Und sie kamen zu den Jüngern und sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die Menge ihn sah, entsetzten sich alle, liefen herbei und grüßten ihn. Und er fragte sie, was streitet ihr mit ihnen? Einer aber aus der Menge antwortete, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen und sie konnten's nicht. Er aber antwortete ihnen und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm, und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn, und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater, wie lange ist's, dass ihm das widerfährt? Er sprach von Kind auf, und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als nun Jesus sah, dass das Volk herbeilief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn und fuhr aus. Und der Knabe lag da wie tot, so dass die Menge sagte, er ist tot. Jesus aber ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Und als er heimkam, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach, diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten. Wir danken dir für dein Wort, Herr, und wir wollen dich bitten, dass du selbst es uns aufschließt. Amen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Was für ein Schrei. Ich habe mich gefragt, was heißt eigentlich Glauben? Und ich mache mal einen kurzen sprachlichen Ausflug mit euch. Das deutsche Wort Glauben, das kommt von dem indogermanischen Leub, das so viel bedeutet wie begehren, liebhaben, für lieb erklären, gutheißen, loben. Und diese Geschichte steht ja im griechischen Urtext. Und da wird für Glauben das Wort pistoein verwendet. Und das bedeutet Vertrauen, sich auf etwas verlassen und treu sein. Und in den lateinischen Übersetzungen, das steht für Glauben credere, wir kennen das. Wenn wir vom Glauben zur Kenntnis sprechen, dann sagen wir manchmal das Credo. Und Credo heißt, ich glaube. Und dieser Infinitiv credere, der kommt von, sage ich jetzt mal für die Lateiner, von cor dare, das Herz geben. Man kann also übersetzen, sein Herz auf etwas setzen. Und wir wissen ja, dass das Herz in der Bibel für die ganze Person steht. Und dann gibt's noch ein hebräisches Wort, das wir auch alle kennen. Hebräisches Wort für Glauben, das heißt Aman, sich festmachen an. Und das gebrauchen wir jeden Tag als Schlusswort des Gebets. Amen. Und das ist also viel mehr als eine Bekräftigung. Man sagt ja oft, das heißt so viel, wie so sei es. Es ist viel mehr. Das heißt eigentlich, dass man sich an dem, was vorher gehört bzw. gesagt worden ist, auch festmacht. Es zu seiner eigenen Sache macht. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Heißt das denn nun tatsächlich, dass man gleichzeitig glauben und nicht glauben kann? Heute Morgen im Gottesdienst in der Frauenkirche in Dresden, da hat die Präses der Westfälischen Landeskirche, Frau Kurschus, gesprochen vom ungläubig Glaubenden und vom glaubenden Ungläubigen. Und man könnte das tatsächlich so formulieren. Aber geht das? Es gibt ja so manche Bibelstellen über den Glauben, die Zweifel wecken könnten. In Hebräer 11 steht zum Beispiel, der Glaube sei ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Bedeutet das etwa umgekehrt auch, dass derjenige, der zweifelt, nicht glaubt? Oder wer hat schon einen solchen Glauben, der, wie Jesus sagt, Berge versetzen kann? Oder denkt an dieses andere Wort, das hier im Text steht, eben vorgelesen. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Da müsste doch jemand, der glaubt, fast allmächtig sein, oder? Ich denke, wir sehen schon, dass man solche Worte immer in dem Zusammenhang, in dem sie gesagt werden, betrachten muss. Dass der Vater dieses besessenen Jungen sich zunächst an die Jünger wendet, ist verständlich. Die sind ja schon mehrfach zu solchen Diensten herangezogen worden. Und als Jesus sie ausgesandt hat, können wir nachlesen in Markus 6, da hat er ihnen auch Macht über unreine Geister gegeben. In diesem Falle aber sind sie offensichtlich völlig hilflos. Und als Jesus das hört, spricht er die Anwesenden unter Einbeziehung der Jünger als ungläubiges Geschlecht an. Mangelnden Glauben hat er ihnen schon mehrmals vorgeworfen, zum Beispiel bei der Stillung des Sturmes, Markus 4, oder als er auf dem Wasser zu ihnen kam, Markus 6. Und hier sagt der Vater des Jungen, sie konnten es nicht. Und ist das nicht heute bei uns auch oft so? Und bei uns, die wir Jesus nachfolgen, ist unser Glaube nicht auch oft schwach und angefochten? Wenn wir an die eben genannten Beispiele denken, dann müssen wir es wohl auch so sagen. Den Senfkornglauben, den hätte ich gern, der zu Großem befähigt. Jesus geht noch einen Schritt weiter, als ihn der Vater fragt, ob er etwas tun kann. Da sagt er, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Also anders ausgedrückt, wer glaubt, kann alles. In Markus 10 sagt Jesus, alle Dinge sind möglich bei Gott. Ich möchte diese beiden Sätze mal zusammennehmen. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und alle Dinge sind möglich bei Gott. Wenn wir das zusammengefasst sehen, dann müsste das ja heißen, dass der Glaubende die Macht Gottes hat. Und das lässt eigentlich nur einen Schluss zu. Der hier angesprochene Glaube, der Glaube also, der alles vermag, das kann nur der Glaube Jesu sein. Anders ist das gar nicht möglich. Denn nur er hat die Macht Gottes. Und nach Hebräer 12 ist Jesus selbst der Anfänger und Vollender des Glaubens. Der also, der den Weg des Glaubens vorangegangen ist und so unseren Glauben ermöglicht hat, beziehungsweise ermöglicht. Der Glaube, der hier beschrieben wird, der ist so viel wie Teilhabe an der Macht, an der Allmacht Gottes. Und wer hat Teil an der Allmacht Gottes? Doch nur Jesus. Glaube ist die Entscheidung für Gott, das Rechnen mit Gott, das bedingungslose sich Verlassen auf Gott und das Stehen unter Gottes Herrschaft. Und das trifft in vollem Maße nur auf Jesus zu. Corrie ten Boom hat einmal gesagt, der Glaube sieht das Unsichtbare, glaubt das Unglaubliche und empfängt das Unmögliche. Zusammengefasst, der Glaube, der alles kann, das kann nur der Glaube Jesu sein. Sind sich übrigens die Ausleger ziemlich einig, dass das so ist. Und damit sind wir jetzt bei der Jahreslosung, bei diesem Schrei des Vaters, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Auch wer nicht glaubt, kann glauben, hat einmal ein Ausleger dieses Wort umschrieben. Der Vater, der ruft dieses Ich glaube aus seiner Not heraus. Also nicht wie ein Bekenntnis seines Glaubens, sondern er verzweifelt. Sein Ich glaube ist dabei denke ich, so etwas wie ein erster Schritt auf einem Weg mit Jesus, ohne dass er besonders darüber nachdenkt. Ich denke, wir können schon sagen, hier wacht es einer mit Jesus. Und wir sollten das nicht bewerten und auch nicht zu entscheiden versuchen, ob es sich da jetzt um Glauben, wie wir ihn vielleicht definieren würden, handelt oder mehr um den Griff nach einem Strohhalm. Wir haben nicht das Recht zu entscheiden, ob jemand glaubt oder nicht. Wie dem auch sei, der frühere württembergische Landesbischof Gerhard Meyer, der sagt dazu einmal: erstaunlich, dass ein nicht wiedergeborener Mensch sagen kann, ich glaube. So weit reicht also die Glaubensmöglichkeit für einen sündigen Menschen in einer gefallenen Welt. Es scheint also so zu sein, auch wer nicht glaubt, kann glauben, er muss nur wissen, dass Jesu Macht in unserer Ohnmacht wirksam ist. Andererseits, Glaube kann sich seiner selbst auch nie ganz gewiss sein. Ich denke, niemand kann sich so an die Brust klopfen und vollmundig sagen, ich glaube, was auch immer kommen mag. Ich möchte das ja gerne sagen können, ihr wahrscheinlich auch. Aber Paulus hat einmal im Zusammenhang mit dem Gebet gesagt, dass der Geist unserer Schwachheit aufhilft, Römer 8. Und ich denke, das können wir durchaus auf den Glauben übertragen. Wenn wir da nicht gehalten werden, dann kann unser Glaube schon ins Wanken kommen. Ich glaube, hilft meinem Unglauben. Plötzlich erscheint das gar nicht mehr so paradox. So als ob der zweite Halbsatz den ersten aufheben würde, weil er ja das Gegenteil behauptet. Ich denke, dieses Wort vom ungläubigen Glauben, das ist eins der tröstlichsten Worte im Neuen Testament. Denn wenn es nur den perfekten Glauben gäbe, den also, der alles kann und dem alles möglich ist, wo wären wir dann? Wer hat den denn schon? Wie gut also, dass das nicht so ist. Jemand hat in diesem Zusammenhang mal gesagt, Unglaube, Anfechtung und Zweifel sind die Geschwister des Glaubens. Und ich denke, wir kennen das alle. Ich glaube, es gibt keinen unter uns, der noch nie gezweifelt hat. Und mancher unter uns wird auch die Erfahrung gemacht haben, dass er dem Herrn gerade in den Situationen am nächsten war, in denen er selbst nicht mehr weiter wusste und seine Not nur noch hinausschreien konnte. Ganz im Sinne von, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Gottfried Vogt ist ein bekannter Ausleger, der schon lange beim Herrn ist. Der hat dazu gesagt, an unseren Glauben können und sollen wir nicht glauben. Der ungläubige Glaube glaubt an Christus. So ein toller Satz, ne? Der ungläubige Glaube glaubt an Christus. Ich denke, man kann die Bitte der Jünger in Lukas 17 gut verstehen, wo sie sagen zu Jesus, stärke uns den Glauben oder mehre uns den Glauben. Und Jesus hat ihnen damals geantwortet, wenn ihr Glauben hättet, so groß wie ein Senfkorn, dann könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, reiß dich aus und versetz dich ins Meer, und er würde euch gehorchen. Wichtig finde ich in diesem Zusammenhang auch noch den Schluss des Textes, wo Jesus so zu einer stetigen Praxis im Beten ermutigt. In einigen jüngeren Handschriften kennt ihr das vielleicht, da steht auch noch dabei, das Fasten. Leider neigt man ja heute oft dazu, es in Glaubensdingen auf das ankommen zu lassen, wovon man meint, dass er gerade dran oder nicht dran. Ich sage das mal ein bisschen provokativ. Beten, wenn mir danach zumute ist. Gemeinschaft, wenn sich's gerade so ergibt. Gehorsam, wenn mir das Geforderte einleuchtend erscheint. Gottesdienst, wenn mich danach verlangt. Und Jesus weiß das und er möchte wohl mit dem, was er da am Schluss sagt, doch zu einer gewissen Einübung oder Praxis auffordern. Glauben kommt ja schließlich aus der Begegnung mit dem sich offenbarenden Gott. Paulus sagt in Römer 10, Glaube kommt aus der Predigt, wörtlich steht da aus dem Hören. Und wenn das so ist, dann macht es natürlich keinen Sinn, sich über mangelnden Glauben zu beklagen, wenn wir Gott nicht die Gelegenheit geben, an uns zu wirken. Aber das nur am Rande. Es kann sein, dass das neue Jahr 2020 für manchen von uns spannungsgeladene Momente bereithält, in denen unsere Jahreslosung eine Hilfe sein kann, zu entdecken, was unser Glaube wirklich für uns bedeuten kann. Letztlich geht es doch bei allem in erster Linie um eine Beziehung zu Jesus. Und da spüren wir dann sicher etwas von der Abhängigkeit, die der Vater in unserem Text erlebt hat. Und vielleicht erleben dann auch wir in unserem Alltag ein wenig von der Kraft des Glaubens an Jesus, wenn es bei uns dunkel ist, wenn wir nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll, wenn Angst uns zu schaffen macht, wenn Antworten auf unsere Fragen fehlen. Und dann dürfen wir es genauso hinausschreien wie der Vater des Jungen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und ich denke, das ist das beste Notgebet für einen angefochtenen Christen. Und wir werden dann genau wie der Vater das Eingreifen Jesu erfahren. Denk nur an dieses tröstliche Wort aus der Lesung. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Luther hat, wenn er von Christen sprach, mehrfach die Formulierung verwandt, wer ein Christ ist oder gern sein will. Ich denke, das gilt für alle, die wie der Vater des besessenen Jungen heute rufen, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und Jesus hilft dann auch, nicht nur denen, die Christen sind, sondern auch denen, die, wie Luther es ausgedrückt hat, Christen sein wollen. Und wer, Geschwister, wer wollte das nicht gern sein bei einem solchen Herrn? In einer Doppelkarte der Schriftenmission Lemgo-Lieme, da habe ich ein Gedicht zur Jahreslosung gefunden, das ich euch anschließend gern vorlesen möchte. Es ist ein Gebet. Da schreibt die Verfasserin: Ich glaube dem, was dein Wort sagt, es ist mein täglich Brot. Doch bin ich, Herr, so schnell verzagt, komme ich in Angst und Not. Dann tröstet mich, du kennst mein Herz. Erlitt das selbst den tiefsten Schmerz und hast doch nie geklagt. Hilf mir, Herr Jesus, treu zu sein. Es könnte sonst geschehen, dass in Bedrängnis und in Pein ich würde von dir gehen. Halt du mich fest, wenn ich's nicht kann. Sieh dein Kind mit Erbarmen an und lass mich nie allein. In meinem Herzen fällt es schwer zu folgen dem Verstand. Ach, lernte ich doch mehr und mehr der guten Vaterhand in allen Lagen zu vertrauen und auf Gefühle nicht zu bauen. Du bist mein Gott und Herr. Unglauben lass nur niemals zu. Mach mein Herz fest in dir. Es findet einzig bei dir Ruhe. Den Frieden schenke mir, den man nicht kennt in dieser Welt. Denn was am Ende wirklich zählt, das bist nur du. Nur du. Dass das unser ständiges Gebet im neuen Jahr ist, das wünsche ich uns allen. Amen.